möchte mich noch herzlich bedanken für all die Gebete. Für in jeder Hinsicht, der Herr hat uns Kraft und Segen und Gesundheit geschenkt. Und auch jetzt noch in dieser Stunde. Wir machen jetzt eine Stunde bis um 10 Uhr, dann schreiben wir den Test und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für den Abschluss. Wir sind jetzt in Kapitel 48. Kapitel 48, Vers 1. Jakobs Segen für die zwei und die Prophezeiung für die zwölf. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, siehe, und er nahm seine beiden Söhne Manasse und Ephraim mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich aufs Bett. Also Josef kommt hier mit seinen Söhnen, die sind wohl schon etwa 20 Jahre alt. Und es heißt hier, Israel machte sich stark. Er wird hier wieder Israel genannt. Hier ist ein Mann, der handelt gegen seine Gefühle. Der sagt nicht zu seinem Sohn, komm, gib mir schnell einen Braten, jagen mir ein Wild und dann mach mir einen guten Braten und so weiter. Israel ist schwach, aber er macht sich stark. Alles du und gar nichts ich. Er denkt nur an Gott und an jetzt wird noch einmal gesegnet und jetzt wird gehorcht und jetzt wird Gottes Wort erfüllt. Er will seine Verantwortung als Haupt der Familie bis zuletzt wahrnehmen. Er zieht sich nicht zurück. Er ist körperlich fast am Ende. Er ist physisch fast blind, aber geistlich und geistig stark wie nie zuvor. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der am Ende seines Lebens nur noch das Wort Gottes im Sinn hat und den Gehorsam Gott gegenüber im Sinn hat. Gegen seine Gefühle, gegen seine Schwachheit, aber er ist bereitwillig, Gott zu gehorchen. Er bekommt Kraft von Gott, er bekommt noch einmal 100% Kraft. Und er kann mit göttlichem Scharfblick segnen. Ein starker Gegensatz zu dem, was wir in Kapitel 27 gelesen haben, zu Isaak, der geistlich äußerst schwachsichtig war und nicht nur physisch schwachsichtig und blind. Und wir sehen hier Jakob als ein Vorbild auch für uns, dem wir nachfolgen dürfen. Wir geben 100% von unserer Bereitschaft, von unserem Gehorsam den Herrn und er gibt 100% der Kraft. Wir geben ihm unsere Gehorsamsbereitschaft, er gibt uns seine Kraft und seinen Scharfblick. Jakob sagte zu Josef, Gott der Allmächtige, El Shaddai, erschien mir zu Luz im Lande Kanaan. Oh, wie liebt er diesen El Shaddai, oh, wie liebt er diesen Ausdruck, Gott der Allmächtige, Gott der Mächtige, Gott der alle Macht hat, seine Verheißungen zu erfüllen. Er schien mir zu Luz im Lande Kanaan und er segnete mich und sagte zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einem Haufen Völker machen und ich will dieses Land deinem Samen nach dir zum ewigen Besitztum geben. Ich will oder ich werde, das Hebräische ist hier, kann hier ruhig mit werde übersetzen, das ist eigentlich ein Zukunftswort. Ich werde dich fruchtbar machen und ich werde dieses Land deinem Samen nach dir zum ewigen Besitztum geben. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Lande Ägypten geboren sind, ehe ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mein sein. Ephraim und Manasse sollen mein sein, wie Ruben und Simeon. also wie der Erst- und Zweitgeborene. So sollen auch Ephraim und Manasse mir gehören. Aber dein Geschlecht, das du nach ihnen gezeugt hast, soll dein sein, nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden nach ihrem Erbteil. Also diese beiden, Ephraim und Manasse, sollen nach den Namen ihrer Brüder genannt werden in ihrem Erbteil. Denn ich, als ich auch aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Lande Kanaan auf dem Wege, als noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrat zu kommen, nach Ephrata, nach Bethlehem. Und ich begrub sie dort auf dem Wege nach Ephrat, das ist Bethlehem. Also dieser El Shaddai erschien dem Jakob und hat ihm gesagt, ich werde dich fruchtbar machen. Und nun ist alles eingetroffen. Fruchtbar ist er geworden. Jakob nennt hier die beiden Söhne Ephraim und Manasse. Wir erinnern uns an die Namen. Ephraim heißt Fruchtbarkeit, doppelte Fruchtbarkeit. Doppelte Fruchtbarkeit. Und Manasse vergessen lassen oder vergessen, der vergessen macht. Deine beiden Söhne sollen mein sein, wie Ruben und Simeon. Ruben hatte das Geburtsrecht verloren. Simeon war auch disqualifiziert worden, zusammen auch mit Levi. Juda bekommt das Königtum, Josef bekommt die Erstgeburt. Und in Josef, die Söhne Josefs. Also Josef bekommt jetzt interessanterweise einen doppelten Anteil am Erbe in seinen beiden Söhnen. Ja? Die beiden Söhne werden jetzt adoptiert, Ephraim und Manasse adoptiert, der Vater als seine Söhne. Und so hat Josef einen doppelten Erbteil im Lande, also er bekommt jetzt zwei Stämme, einen Stamm Ephraim und einen Stamm Manasse, zwei Bereiche, zwei Lose des Anteils am Erbe, Erblose bekommt er, also Josef bekommt den doppelten Anteil als der Erstgeborene vom Land. Und wir sehen ja dann, wie groß Manasse wird und wie groß Ephraim ist. Ein sehr großes, großes Gebiet haben sie bekommen dann bei der Landverteilung unter Josua. Und auf diese Weise bekommt die Rahel doch noch vier Kinder. Josef, Benjamin, Ephraim, Manasse. Josef, Benjamin, Ephraim und Manasse. Eigentlich sind es nun 13 Stämme, also darüber haben wir schon gesprochen, weil jetzt der Josef verdoppelt ist. Also Josef bekommt hier also auch sehr viel von dem irdischen Segen. Juda bekommt das Königtum. Davon hat er im Moment nicht viel, aber es ist ein zukünftiger Segen. Er selber bekommt dann, das werden wir dann gleich in Kapitel 49 sehen, er bekommt das Zepter. Beachten wir die Reihenfolge der Namen, wie Jakob sie hier nennt, in Vers 5. Ephraim und Manasse, obwohl Manasse der Erstgeborene war, setzte Jakob in Vers 5 hier den Ephraim vor den Manasse. Ephraim vor Manasse. Manasse heißt der vergessen macht und Ephraim heißt doppelte Fruchtbarkeit. Also der Manasse, der Trost, der Josefs Elendsjahre vergessen ließ, der muss jetzt in den Hintergrund treten und die Frucht, die doppelte Fruchtbarkeit, die Gott geschenkt hat, die wird an die erste Stelle gesetzt. Der Ephraim, die doppelte Fruchtbarkeit. Trost über Leid ist sehr schön, wenn Gott tröstet. Fruchtbarkeit durch Gott, hier wird das zuerst genannt, Fruchtbarkeit. Segen ist, fruchtbar zu sein.
Wie ist das eigentlich zu verstehen bei diesen Segnungen? Ist es einfach so, dass der Jakob das Recht dazu hat, einfach den Söhnen was zu wünschen und Gott hält sich daran? Oder ist Jakobs Ausspruch prophetisch, was Gott sowieso machen möchte?
Also hier spricht natürlich der Jakob als Prophet dass ich denke, es ist so, dass wie das Zweite, also es ist letztlich Gott, der hier dem Jakob leitet in diesem Segen. Es ist schon ein prophetisches Wort, was wir vor allem jetzt in Kapitel 49 dann lesen. Es ist nicht so, dass Jakob von sich aus irgendwie sagt, was könnte ich denen wünschen, und Gott hält sich dran, sondern umgekehrt. Hier ist doch ein Mann Gottes, der spricht hier dann im Auftrag Gottes den Segen über die Prophetie über die Söhne aus, und zum Schluss segnet er sie. Und auch hier, er setzt Ephraim vor Manasse, das ist Führung Gottes, das ist der geistliche Scharfblick, den Isaak nicht hatte, aber den Jakob hat. Ein Mann, der mit Gott lebt, ein Mann, den Gott führen kann, ein Mann, dem Gott etwas offenbaren kann. Und Israel sah die Söhne Josefs und sagte, wer sind diese? Er kann nicht mehr gut sehen. Nicht, dass er ganz blind ist, aber er kann nicht mehr gut sehen. Und Josef sagte zu dem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bringe sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Und die Augen Israels waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Er konnte nicht sehen, heißt, er konnte nicht gut sehen. Ja, denn er sehen kann ja schon etwas. Das lesen wir dann eben. Aber konnte nicht scharf sehen. Hatte mit den Augen, waren einfach schon sehr stark geschwächt. Und er führte sie näher zu ihm und er küsste sie und umarmte sie. Und Israel sagte zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht wiederzusehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deinen Samen sehen lassen. Er weiß nicht, wer ist, deshalb muss er nachfragen, wer ist jetzt wer. Er möchte sich sicher sein, er möchte sich ganz sicher sein, wer ist wer von diesen beiden. Und Josef führte sie von seinen Knien heraus, interessanter Ausdruck, Josef führte sie von seinen Knien heraus und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Führte sie hervor sozusagen und beugte sich auf sein Angesicht zu nieder. Hier beugt sich Josef vor dem Vater. Josef, der Großvezier von Ägypten, beugt sich hier nieder vor seinem Vater. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten, zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken auf der rechten Seite Israels und führte sie näher zu ihm. Also Josef stellt sie in der richtigen Reihenfolge, jedenfalls in der, wie er denkt, richtigen Reihenfolge von Alter her, vor Jakob, Manasse mit der linken Hand zur rechten Hand Israels und Ephraim mit der rechten Hand zur linken Hand Israels. Und Israel streckte seine rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Er war aber der Jüngere. Also jetzt nimmt Israel die rechte Hand und legt sie auf dem, der auf der anderen Seite steht. Ja? Legt sie also so hinüber und die andere Hand legt dann so hinüber. Und segnete sie. Also er hat sie, ich nehme an, dass sie sich niedergebeugt haben, die Jungen. Und dass er ihnen die Hand auf das Haupt, es heißt ja dann, auf das Haupt legt. Also sie sind jetzt, haben sich ganz niedergebeugt. So in der Höhe der Knie des Josef. Und da segnete sie jetzt mit überkreuzten Händen. Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Er war aber der Jüngere und seine Linke auf das Haupt Manasses. Er legte seine Hände absichtlich so, denn Manasse war der Erstgeborene. Der Gott, vor dem meine Väter Abraham, Isaak, also Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, segne diese Knaben, und in ihnen soll mein Name genannt werden, und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich vermehren und viel werden inmitten des Landes. Israel sieht genau auf das, was Gott vorhat. Er verwechselt nichts, nicht links mit rechts. Rechts ist, wo Gott gesagt hat, dass rechts ist, und nicht woanders. Jakob ist also ein Mann, der ganz genau Gottes Willen ausführt. Zu Recht wird er hier Israel genannt. Hat gelernt, an Gott zu hängen. Ich lasse dich nicht, du segnest nicht. Hat gelernt, an Gott zu kleben. Ich möchte Gott nie mehr loslassen in meinem Leben. Und er hat es durchgehalten. Er hat Gott nicht mehr losgelassen. Also der Gott, der das Werk, das gute Werk in uns anfängt, der wird es auch vollenden. Unsere einzige Aufgabe ist, uns an diesen Gott zu kleben. Das ist unsere einzige Aufgabe. Er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden, auch bei uns. Also wir brauchen nur das tun, was Jakob getan hat, uns an diesen Gott zu kleben, zu hängen. Vers 17, und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, war es übel in seinen Augen. Und er fasste seines Vaters Hand, um sie von dem Haupt Ephraims hinwegzutun, auf das Haupt Manasses. Er denkt sich, oh, der Vater sieht nicht gut, jetzt macht er einen Fehler. Und Josef sagte zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sagte, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden. Auch er wird groß sein. Aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und sein Same wird eine Fülle von Völkern werden. Und er segnete sie an jenem Tage und sagte, in dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Und er setzte Ephraim vor Manasse. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und Josef, sogar der Josef, der Mann Gottes, der so eng mit Gott lebt, er weiß es nicht. Woher soll er es wissen? Aber Gott hat es dem Jakob geoffenbart. Zuerst der Ephraim, dann der Manasse. Und Josef muss sich was sagen lassen. Manasse hat eben auf der anderen Seite vom Jordan noch einen Teil bekommen. Also, aber es stimmt, dass, wenn man das genau vergleicht, Ephraim hat auf der, wenn man alles zusammenzählt, die ganze Teil von Manasse, vom Land her hat Manasse mehr, weil er das Land jenseits des Jordans auch noch einen Teil bekommen hat. Im Land selber weiß ich nicht, wer da den größeren Teil hat, müssen wir jetzt nachschauen. Aber hier bezieht es sich ja auf die richtige, jetzt geht es nicht um das Land, jetzt geht es um die Vielzahl, um die Fülle. Bitte? Da, haben wir irgendwelche Zahlen da in 4. Mose? Können wir jetzt nachschauen? Da werden ja die Zahlen genannt. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet. 4. Mose 1, glaube ich, ja. Die Gemusterten vom Stamme Ephraim 40.500. Die Gemusterten von den Söhnen Manasses nach ihrer Zahl 32.200. Also hier hat Ephraim 40.000 und Manasse hat 32.000. Also um ein Viertel mehr, oder? Fast. Ich weiß nicht, sind sonst noch Zahlen irgendwo? Also hier stimmt's, ja. 40.000 gegen 32.000. In 26.
In 33, Vers 17 steht, das sind die 10.000 Ephraim und die 1.000 Manasses.
Ah, danke. 5. Mose 33, Vers 17. Zehntausende Ephraims und Tausende Manasses. Gut.
26.000.
Da ist mal nach der Größe. 26. Aha. Das ist 26 Vers. 4. Mose 26. Also, das heißt, es das, was in 5. Mose 33 steht, das sind also, das ist hier ein, das ist auch in einem Segen, oder? In einer Segensstelle, wo Segen gesprochen wird. Was war das? 5. Mose 32, 17. Der Segen Mose, oder? Der Segen Moses. Also dort, wo prophetisch gesprochen wird, an den Stellen dort wird ganz klar der Ephraim vor dem Manasse gesetzt. Und wie es sich dann ausgewirkt hat in der Zahl, das ist dann ein bisschen anders. Aber es geht ja wahrscheinlich auch um die ferne Zukunft. Es geht ja nicht nur um die Zeit der Wüstenwanderung, sondern überhaupt. So stelle ich mir das vor, dass es so gemeint ist. Also es geht hier auf die, das ist hier die lange Sicht, nicht nur an einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte, wer hat jetzt gerade mehr, sondern einfach allgemein. Und gerade bei der Segensstelle, dann ist das hier eine zentrale Stelle, würde ich sagen. 5. Mose 33, 17. Ja. Ephraim vor Manasse. Also Jakob hat hier diese Lektion gelernt. Gott wirkt anders, als wir es oft erwarten. Der Jüngere vor dem Älteren wird hier genannt. Und das hat Jakob schon öfters gemerkt in seinem eigenen Leben. Gott hält sich nicht immer an die Sitten des Landes. Das hat Jakob durch Glauben erkannt. Gott hatte das schon viermal so gemacht. Abraham vor Nahor. Abraham war ja nicht der Erstgeborene, und doch ist Abraham der, den Gott wählt. Abraham vor Nahor, Isaak vor Ismael, Jakob vor Esau, Josef vor Ruben und Ephraim vor Manasse. Fünfmal. Dann nochmal, Abraham vor dem Nahor, Isaak vor Ismael, Jakob vor Esau, Josef vor Ruben und Ephraim vor Manasse. Und Peretz vor Serach, bei den Kindern Judas. Peretz ist wieder der Zweite, der gekommen ist, vor den Serach. Peretz war der, durch den Messias kommt, nicht der Serach. Also da hätte man dann noch einen sechsten Fall. Vers 21. Und Israel sprach zu Josef. Es fällt auf, wie er jetzt hier immer wieder Israel genannt wird. Jetzt haben wir einen Mann, der am Ende seines Laufes steht. Er hat den Lauf vollbracht. Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, und Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Sterbend machte dem Josef, der jetzt zurückbleibt, noch Mut durch seinen Glauben an Gottes Verheißung. Also der liegt am Sterbebett und hat nichts anderes im Sinn als Gottes Verheißung. Nichts anderes im Sinn als Gottes Wort. Nichts anderes im Sinn als diesem Gott noch gehorsam sein, und wenn es die letzten Kräfte sind, die ich noch irgendwo zusammenholen muss. Er will diesen seinem Herrn dienen. Und er ist für diesen seinem Herrn da. Was werden meine letzten Worte am Sterbebett sein? Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir auch Menschen werden, die am Sterbebett Gottes Verheißung und Gottes Wort vor allem stehen haben. Nicht uns selber, nicht angstvoll und unzufrieden und unruhig und friedlos in den letzten Minuten unseres Lebens, sondern Gottes Verheißung vor Augen. Und er ermutigt die Zurückgebliebenen. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Treue bewahrt. Glauben gehalten, sagt Paulus. Und hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag gegeben wird. Nicht nur mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist ein 2. Timotheus 4, etwa Vers 8. Wo Paulus auch spricht am Ende seines Lebens. Vers 7 und 8. Ich habe dir einen Landstrich gegeben, Josef. Jetzt kommt ein persönlicher Abschied an Josef. Ich habe dir einen Landstrich gegeben, einen Anteil über deine Brüder hinaus. Einen Anteil über deine Brüder hinaus. Also noch einen Anteil, du bekommst einen extra Anteil sozusagen. Es gibt so einen persönlichen Lohn, den er völlig frei verschenkt. Alles ist aus Gnade. Alles ist aus Gnade, aber der Herr gibt auch noch Lohn. So drüber hinaus, als persönliche Wertschätzung. Ich meine, wir haben oft mit Geschwistern darüber geredet, wie ist das eigentlich mit dem Lohn in der Ewigkeit? Weil es ist ja ohnehin alles aus Gnade. Und wenn wir in die Ewigkeit kommen, dann wird es nur Gnade gewesen sein, dass wir da sind und Gnade für alles, was wir bekommen. Und dann lesen wir in der Bibel dort doch, dass der Herr Lohn verteilt, oder? Jedem wird sein Lob widerfahren und wenn der treue Knecht, der wird Lohn bekommen, heißt es. Und man denkt sich, was soll der Lohn, wenn doch alles Gnade ist? Das ist wie eine persönliche Wertschätzung. Einfach etwas drauf. Du guter und treuer Knecht, über weniges bist du treu gewesen, über vieles werde ich dich setzen. Und hier, ich gebe dir einen Anteil über deine Brüder hinaus. Er hat keine Lieblingskinder, aber er schätzt die Treue. Darum geht's. Nicht, dass er sagt, ja, die anderen, die habe ich nicht so lieb und die kriegen halt weniger. Nein, sondern einfach eine Wertschätzung dieser Treue. Gott belohnt besondere Treue. Das ist ein Zusatzlohn. So wird's bei uns auch sein. Der Herr wird es extra anerkennen, dem extra Anerkennung zollen, was wir an Treue und besondere Hingabe im Dienen durften. Ist alles Gnade, aber hier sehen wir besondere Wertschätzung. Ja, Jakob denkt hier also an die anderen, denkt nicht an sich selbst, er hat lange genug für sich selbst gelebt, aber er stirbt jetzt nicht für sich selbst. Er hat gelernt zu leben nicht für sich selbst und er stirbt nicht für sich selbst. Wie Paulus sagt in dem Römer 14, keiner von uns lebt für sich selbst, Römer 14, Vers 7, keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Das heißt, im Tod sind wir auch noch für den Herrn da, beim Sterben. Wenn wir leben und auch wenn wir sterben, wir gehören dem Herrn. Unsere ganze Zeit soll für den Herrn da sein. Und so Jakob jetzt also zwei Söhne, adoptiert hier die zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Wir haben ja die Stellen schon angeführt, wo die dann immer wieder erwähnt werden später. Ephraim steht dann für Josef. Ephraim und Juda, diese beiden Stämme, werden dann immer für Israel. Israel wird aufgeteilt in Ephraim und Juda. Vor allem in Jesaja und in Hosea sehen wir das oft. Werden sie Ephraim und Juda genannt. Das Volk Israel. Das Nordreich Ephraim und das Südreich Juda. Jetzt kommen wir zu Kapitel 49. Und Jakob rief seine Söhne und sagte: Versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch nicht begegnen wird am Ende der Tage. Hier haben wir ganz klar Prophetie. Ich will euch verkünden, was euch nicht begegnen wird gegen Ende der Tage oder wirklich in der Späte, in der späten Zeit der Tage. In späteren Tagen, also in zukünftiger Zeit. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Man fragt sich, aus welchem Grund macht jetzt der Jakob diese Ankündigungen? Warum? Warum ist das wichtig? Einfach nur Zukunft voraussagen? Den Stämmen die Zukunft voraussagen? Was steckt hier dahinter? Es ist interessant, wir hatten das schon mal in 1. Buch Mose, wie wichtig der Charakter eines Volkes ist, der Charakter eines Stammes. Und Charakter ist sehr, sehr wichtig. Auch in unserem Christenleben ist Charakter sehr, sehr wichtig. Nicht unser Tun und unsere Leistung ist wichtig. Das mag uns oft in unserer Leistungsgesellschaft wichtig erscheinen, aber dem Herrn ist Charakter wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wie kann das Bild Gottes geprägt werden in unserem Leben? Und unser Dienst im Reich muss immer wieder dahin zielen, dass der Charakter verändert wird. Das Wesen des Menschen ins Bild Christi verändert wird. Und dann geht es nicht nur um unseren Charakter, es geht auch um den Charakter derer, die nach uns sind. Unsere Toledot, wir haben ja gesprochen, jeder hat eine Toledot. Und hier ist der Toledot Jakobs. Was ist herausgekommen aus diesen Söhnen? Hier waren es physische Söhne, bei uns können es auch geistliche Söhne sein und Töchter. Wie prägen wir andere? Wie prägen wir die nächste Generation? So wie wir sind. Wir sind das Vorbild für die nächste Generation. Wenn wir Beter sind, wird die nächste Generation auch Beter sein. Wenn wir Menschen sind, die Gottes Wort an erste Stelle setzen und die in Heiligkeit umgehen mit Gottes Wort, dann wird die nächste Generation das auch tun. Das heißt, die Lektion ist hier, unser Leben hat Auswirkungen auf unsere Nachkommen. Und das sehen wir hier. Es geht jetzt alle 12 Stämme durch und man sieht ja hier, wie das Der Charakter von Ruben geht auf die Rubeniter. Und der Charakter von Juda auf die Juden und der Charakter von Josef auf den Stamm Ephraim und Manasse. Also unser Leben hat Auswirkungen auf unsere Toledot, auf unsere leibliche und geistliche Folgegeschichte, Nachkommen. Und wenn wir bösen Charaktereigenschaften freien Lauf lassen, dann schaden wir nicht nur uns selbst, dann schaden wir auch unseren Nachkommen. Nicht, dass sie nicht Schuld, nicht Verantwortung selber tragen und nicht, dass sie sich nicht aus dem Zyklus rauskommen können, aber trotzdem, es gibt so etwas wie ein Gepräge, das ist einfach vorhanden. Und es ist dann schwieriger für die nächste Generation, eine Charaktereigenschaft abzulegen, die negativ ist. Übrigens, wir haben hier das Wort Jakobs an die 12 Stämme, oder? Ja, und im Neuen Testament haben wir auch einen Jakob und der richtet sich auch an die 12 Stämme. Wo? Der Jakobusbrief, an wen ist der gerichtet? An die 12 Stämme. Also hier haben wir einen Jakob. An die 12 Stämme. Und dort haben wir einen Jakob an die 12 Stämme. Und es ist interessant, wenn man die beiden Jakobs vergleicht, was es da für Parallelen gibt. Also ich habe gestaunt. Ein Bruder hat mal, das war David Gooding, wir hatten mit dem ein Studium gemacht. Und er hat uns damals gesagt, so, jetzt seid ihr dran und jetzt macht ihr das und habt den Jakobusbrief und habt 1. Mose 49 und jetzt sucht ihr die Parallelen. Und dann sind wir in die Gruppen gegangen und haben die Parallelen gesucht. Am Anfang dachte ich, es ist überhaupt keine Parallele. Und dann, je länger man nachdenkt, sieht man nur noch Parallelen. Ruben. Schauen wir uns zuerst den Ruben an. Ruben ist ein Paradebeispiel. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht, überwallend wie die Wasser, das heißt unbeherrscht und ungestüm wie Wasser, sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, du hast es entweiht, mein Bett hat er bestiegen, ja, wie das wilde Wasser sich nicht bezähmen lässt, so hat er in seinem Fleisch zuchtlos freien Lauf gegeben. Unbeherrscht und ungestüm. Du sollst keinen Vorzug haben. Ruben wurde nie zum Führer Israel, nie zu einem Führer in Israel. In Richter Kapitel 5, Vers 15 und 16 sehen wir, da gab es eine schwere Zeit in der Geschichte Israels, die Kanaaniter. Kanaaniter waren es damals, die Feinde Israels wieder. Die Kanaaniter unter dem Führer Jabin und der Feldherr Sisera haben gekämpft haben Israel unterjocht wieder. Und dann gab es einen Kampf, dann stand auf Deborah und Barak und so weiter. Und dann wurde gekämpft gegen die Kanaaniter. Was hat der Ruben getan? Hat er geführt in Israel im Kampf gegen die Kanaaniter? Richter 5, Vers 15, an den Bächen Rubens waren große Beschlüsse des Herzens. Da haben sie sich hingesetzt. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir mitkämpfen oder nicht? Haben sich überlegt, warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? In Kriegszeit. Alle Kraft muss jetzt angewandt werden, gegen die Kanaaniter zu kämpfen. Was machen die? Die Flöten bei den Herden hören. An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Unentschlossen. Unentschlossen. Charakter von Ruben. Kein klarer Blick und so machen wir es und jetzt geht's dran und wie Josef. Scharf. Eine Richtung und nur diesen Weg. Nicht links, nicht rechts.
Gab es irgendeine besondere Persönlichkeit, die nach deinem Rubens war, das ist
Weiß jemand eine besondere Persönlichkeit? Ich weiß keine. Jakobus sagt uns, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle in keiner Weise, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben hin und her geblasen wird. Ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen, mit zwei Seelen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist Ruben. Unbeständig. Das war Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Unbeständig in allen seinen Wegen. Und da sehen wir, dieser Ruben lässt sich von irgendwelchen Lüsten leiten. Ein Wankelmütiger, und die Nachkommen sind auch wankelmütig, wissen nicht, wann es ans Kämpfen geht und wann es ans Schafe hüten geht. Unbeständig in allen seinen Wegen, mit zwei Seelen heißt es im Griechischen, ein Mann mit geteiltem Herzen, im Griechischen mit zwei Seelen. Eine Richtung, eine zieht in die Richtung, eine zieht in die Richtung. Brauchst du Weisheit oben? Da oben, hole sie von oben, die Weisheit. Weil die Frage ist, ob man sie wirklich haben will. Ja, ich weiß nicht recht, soll ich oder soll ich nicht? Und wankelmütig, unstet. Ich schaue mich im göttlichen Spiegel des Wortes Gottes an und denke mir, oh, ich muss diese Sünde loswerden. Ja, das stimmt, das ist nicht gut. Und dann gehe ich wieder ans Tagwerk und vergesse. Ah, es ist doch nicht so schlimm. Na, so schlimm ist es nicht. Diesen Charakterzug, wenn ich den Charakterzug weiterhin behalte. Jakobus 1, Vers 22 bis 24. Man schaut in den Spiegel hinein. Man denkt mal in das Wort des Gottes, oder? Und man sieht, oh, das sind Sachen, die dem Herrn nicht gefallen. Und dann geht man wieder ans Tagwerk und man vergisst. Und während man so im Tag, mitten wieder im Tag ist, denkt man sich, nein. Passt schon. Es passt nicht. Jakobus 1, Vers 9. Der niedriggestellte Bruder rühme sich in seiner Hoheit. Wir haben geistliche Vorrechte, wir haben eine hohe Würde. Auch wenn wir auf Erden niedrige Menschen sind, wenn wir vielleicht oft wenig Anerkennung haben und Ansehen. Aber bei Gott sind wir wer? Wir sind Erstgeborene. Vers 18, Jakobus 1, Vers 18. Weil die Gläubigen sind Erstgeborene. Ruben, Erstgeborene. Durch das Wort der Wahrheit hat er uns gezeugt, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir sind Erstgeborene und jetzt sollen wir uns unsere Vorrechte bewusst werden. Ein Erstgeborener hat eine besondere Würde und das hilft einem, und dieser hohen Berufung entsprechend dann auch zu wandeln. Jakobus 1, 18. Jakobus 1, Vers 10, der Reiche rühme sich in seiner Niedrigkeit, weil er wie eine Blume des Grases vergehen wird. In uns selber sind wir nichts, sind wir niedrig, auch wenn wir äußerlich reich wären. In uns sind wir nichts, aber in Christus sind wir wer? Wir sind würdig und hohes. Kapitel 1, Vers 12, ein Seliger ist der Mann, der in der Prüfung Ausdauer bewahrt. Ruben wurde auch geprüft. Josef auch. Welch ein Unterschied. Ruben fällt, Josef steht. Nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus 1, Vers 12. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott her versucht. Denn Gott ist unversuchbar im Bösen. Er selbst versucht niemandem. Ein jeder wird versucht, wenn er von der eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, wenn sie vollendet wird, gebiert den Tod. Ruben wurde versucht, gerade auf dem Gebiet der Lust. Lust zur Sünde und Gelegenheit zur Sünde sind zusammengefallen und er hat nachgegeben. Ein Charakter zeigt sich dann, wenn er erprobt wird. Ruben wurde erprobt und Josef wurde auch erprobt. Ruben gab nach und Josef nicht. Jakobus 1, Vers 16, werdet nicht irregeleitet, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe ist von oben, kommt herab vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, kein wankelmütiges, kein wechselndes Schattenwerfen. Ruben, die Kraft wäre bei Gott. Die Kraft ist bei Gott gegen Wankelmütigkeit. Er ist nicht wankelmütig. Oh nein. Bei ihm ändert es nicht, einmal so und einmal so. Bei ihm ist die Kraft und die Beständigkeit. Werdet nicht irregeleitet. Gott ist ein Geber, er gibt und gibt. Er ist der Vater der Lichter und jede gute Gabe kommt von ihm. Und er gibt auch die Kraft. Vers 18, nach seinem Willen hat er uns geboren durch das Wort der Wahrheit, damit wir eine Art Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe seien. Also Gott steht dazu, dass er uns als Erstlinge geboren hat. Wir sind seine Erstgeborenen. Alle Kinder von ihm sind seine Erstgeborenen. Er hat keine Zweitgeborenen. Also alle haben eine besondere Stellung beim Vater. Und alle bekommen ein doppeltes Erbe. Alle bekommen den Segen Abrahams. Jakobus 4, Vers 4. Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Ruben war so einer. Jakobus 4, Vers 4. Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft Gottes ist? Und noch einmal hier, noch einmal zwei Seelen, wankelmütig. Wo ist das? Die Hände seien gesäubert. Das ist Kapitel 4, Vers 8. Die Hände seien gesäubert, ihr Sünder, und die Herzen seien gereinigt, ihr Wankelmütigen. Ihr Menschen mit zwei Seelen. Wie Ruben. Innerlich gespalten. Ich möchte einerseits die Lust, ich möchte aber auch nicht, aber auch, möchte ich gerne auch Gott. Und wenn wir dann versucht werden, das ist ganz praktisch für uns, wenn wir, so wie Ruben, versucht werden, wenn die eigene Lust uns von Jesus Christus wegziehen will und weglocken will, dann sollen wir daran denken, dass wir Erstgeborene sind. Hätte Ruben daran gedacht, ich bin Erstgeborener, vielleicht hätte er sich's überlegt damals. Wenn wir versucht werden, weggelockt zu werden, von eigenen Lüstern, dann soll man an die Würde denken, die wir haben in Jesus Christus, dass wir Erstgeborene sind. Vorrang an Würde, Vorrang an Hoheit, Vorrang an Macht. Erstgeborene sollen nicht ihr Erstgeburtsrecht verkaufen oder verlieren. Hebräer 12, dass nicht einer sei, der für ein Essen seine Erstgeburt weggibt. Also das ist schon eine Motivation im Kampf gegen die Sünde. Das ist eine große Motivation. Es gibt ein zu spät, Esau weiß es und Ruben weiß es. Es gibt ein zu spät. Ruben kam zu spät, zweimal kam er zu spät, oder? Da kommt er zur Grube, wo ist der Josef? Ruben ist zu spät gekommen. Und dann kam er zum Vater, der Ruben, und sagt, jetzt will er sich einsetzen, dass er den Benjamin mitnimmt. Und da sagt der Vater, nein, dir nicht, Ruben, dir vertraue ich den Benjamin nicht an. Zu spät. Aber solange wir unterwegs sind, ist es noch nicht zu spät. Jakobus 4, Vers 9, seid elend und trauert und weint, euer Lachen werde in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit verwandelt. Demütigt euch vor dem Herrn, er wird euch erhöhen. Das ist die Botschaft des Jakobus, oder? Es gibt einen Weg zurück. Am Ende vom Jakobusbrief. Brüder, wenn einer von euch von der Wahrheit irregeführt wird, weggeführt wird, und einer ihn zur Umkehr bringt, so nehme er zur Kenntnis, dass der einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr brachte, eine Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Es gibt ein Zurück. Josef hingegen ist das Gegenstück, oder? Josef konnte warten. Jakobusbrief steht das auch, dass Josef, da über das Warten. Jakobus 5, Vers 7. Seid also geduldig, Brüder, wartet bis zur Ankunft des Herrn. Es gibt die Zeit der Erhöhung, aber jetzt ist noch Wartezeit. Wartet, seid geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Geduld auf sie, bis sie den Frühregen und Spätregen bekommen hat. Habt auch ihr Geduld und festigt eure Herzen, nicht wie Ruben, ungefestigtes Herz. Festigt eure Herzen, weil die Ankunft des Herrn nahe gekommen ist. Also das war Ruben, ich habe es ein bisschen ausführlich gemacht, weil er doch so wirklich ein Paradebeispiel ist. Ruben in Uim, also die Rubeniter, wankelmütige Leute. Die nächsten sind Simeon und Levi. Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Wir sind jetzt wieder in 1. Mose 49, Vers 5. Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob, sie zerstreuen in Israel. Also Zorn, Wut und Gewalt, das hat sie geprägt. Wir erinnern uns an die Geschichte mit Dina und die Rache an dem Volk der Sichemiter, in das Dorf Sichem, einfach schrecklich. Mit solchen Menschen kann Gott nichts anfangen. Sie schlachten wehrlose Menschen und Tiere einfach ab. Simeon erleidet Schiffbruch, fällt auseinander. Sein Land liegt dann innerhalb von dem Land Juda. Simeon fällt auseinander, auch in dem Erbteil, was das Erbteil betrifft. Sein Land liegt innerhalb des Landes von Juda und Levi hat kein Erbteil. Aber Gott ließ die Leviten dennoch zum großen Segen werden, weil sie sich an einem Punkt dann treu erwiesen haben. Damals in 2. Mose 32, Vers 26 bis 29. 2. Mose 32, Vers 26 bis 29 sehen wir, wie die Söhne Levis, die sehr schnell sind mit dem Schwert, hier sich auf die Seite Moses stellen, in heiligem Zorn das Gericht Gottes ausüben. Und deshalb bekommen sie wird der Fluch doch noch in einen Segen verwandelt und sie bekommen das Priestertum. Also Levi verwendet dann hier sein Schwert im richtigen Zorn. Es gibt einen falschen Zorn und es gibt einen richtigen Zorn. Es gibt einen eigenen Zorn, wo man unabhängig von Gott arbeitet, und es gibt ein sich einsetzen für Gottes Sache der Gerechtigkeit, wenn Gott es fordert. Und jetzt greif zum Schwert und jetzt kämpfe für die Sache der Gerechtigkeit. Was sagt Jakobusbrief? Wir sind ja bei Jakobusbrief wieder. Wie ist es mit dem Zorn? Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, dabei aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist nichtig, Frömmigkeitserweisung rein und befleckt bei Gott und Vater ist dieses Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen und sich selbst von der Welt fleckenlos erhalten. Das ist das eine. Religiös verbrennter Zorn ist gefährlich. Frömmigkeit, wenn sie nicht rein und unbefleckt ist, ist gefährlich. Da hatten sie in 1. Mose 34, ja, religiöser Zorn, oder? Sowas darf in Israel nicht passieren. Gott verbietet sowas und Unzucht, ja? Und vor lauter religiösen Zorn merken sie nicht, dass sie selber viel schlimmer dran sind. Religiös verbrämter Zorn ist doppelt gefährlich, weil man meint, man handelt im Namen Gottes. Siehe die Jesuiten und andere, die im Namen Gottes andere abgeschlachtet haben. Religiöser Zorn ist was besonders Gefährliches. Wir meinen, ja, das ist ja erlaubt und so weiter. Man muss gegen Sünde vorgehen und wir gehen selber viel schlimmer noch um. Handeln viel sündiger noch. Man denkt, Gott ist ja auf der eigenen Seite und das Gewissen rührt sich nicht, oder? Man denkt, ich hab ein Recht, zornig zu sein im Namen Gottes. Und dann, des Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und deshalb muss Levi dann später auch, Levi bekommt später die Sache mit der Religion, oder? Religiöse Verpflichtungen, Formen, Zeremonien. Das ist okay, aber nicht, man darf es nicht missbrauchen. Es gibt eine befleckte Frömmigkeitserweisung und es gibt eine unbefleckte Frömmigkeitserweisung. Und Jakobus sagt in 1,27, eine Frömmigkeitserweisung rein und unbefleckt bei Gott ist, dass man Witwen und Waisen besucht und nicht, dass man ein Dorf im Zorn richtet. Hier, so wie es hier steht, Witwen und Waisen besuchen, arme Leute mir was bringen, die Hilfe brauchen, Holz hacken und den Keller aufräumen und ihnen bei den anderen Arbeiten helfen, die sie brauchen. Das sind Leute, die angewiesen sind. Es gab keine Witwenrente und es gab keine Waisenrente. Es sind Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Ich sagte, das ist eine echte Frömmigkeitserweisung. Aber was ist der Zorn? Auf der anderen Seite, Jakobus 1, Vers 19. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Langsam Zorn. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit ab und nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten. Also, wenn wir das jetzt im Lichte von Levi und Simeon lesen, dann bekommt das eine besondere Bedeutung. Schnell zum Hören, ja, aber langsam zum Reden. Sowas darf nicht geschehen in Israel. Jetzt wird gerecht. Eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Levi bekam also das Priestertum. Und was sagt jetzt Malachi über die Priester? Die Zunge des Priesters ist äußerst wichtig. Und was, wie war die Zunge von Levi und Simeon? Schnelle Zunge. Malachi sagt, die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Munde soll man Weisung erfragen. Malachi 2, Vers 7. Der Priester soll seine Lippen richtig verwenden. Die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, das heißt das Wort Gottes bewahren, das Recht, die rechte Lehre. Und aus seinem Munde soll man die Weisung erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn, der Heere, Jahwes, Zebaoth. Ein Bote des, aber Levi und Simeon da in Sichem waren nicht Boten des Herrn. Sie meinten, sie seien der Gerichtsengel, aber sie waren es nicht. Also das ist Malachi 2, Vers 7. Der Herr, der Aufruf des Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Die Lippe ist so wichtig, die Lippe des Priesters. Und der Gläubige von Gläubigen sind ja alle Priester, das wissen wir. So, die Leviten werden Priester und bei den Priestern ist die Zunge sehr, sehr wichtig. Und jeder Gläubige ist in einem gewissen Sinn ein Lehrer, aber es gibt solche, die mehr einen Lehrdienst haben als andere. Und da sagt Jakobus, werdet nicht viele Lehrer. Mit Zittern lese ich das jetzt. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein größeres Urteil empfangen werden. Denn wir in vielem straucheln wir alle. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, ist er ein vollkommener Mann, imstande, den ganzen Leib im Zaum zu halten, die Zunge. Also wenn die Zunge im Zaum gehalten werden kann, dann kann man den ganzen Leib bändigen. Also hier sehen wir wieder die Wichtigkeit der Zunge. Und die Leviten waren gut mit der Zunge, schnell mit der Zunge, und Simeon. Und die Leviten haben dann Gnade Gottes bekommen, weil sie treu waren unter Mose. Und sie bekommen den Auftrag, mit den Lippen das Volk Erkenntnis zu lehren. In der Zukunft. Aber seien wir doppelt auf der Hut mit der Zunge, denn wir haben hier einen Dienst, mit der Zunge Gottes Wort zu verkündigen. Nee, es soll nicht aus dem gleichen Mund kommen Bitterkeit und Süßes. Es soll nicht aus dem gleichen Mund, mit dem gleichen Mund einerseits Gott gelobt werden, auf der anderen Seite Fluch herauskommen, zornige Worte herauskommen. Jakobus Kapitel 3 am Ende. Das 3, Vers 10. Aus demselben Munde geht Lob und Fluch hervor. Meine Brüder, das sollte nicht so sein. Kapitel 3, Vers 10. Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem edlen Verhalten seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Simeon und Levi. Sanftmut der Weisheit. Nicht hitzig. Der nächste ist Judah. Dich, Judah, dir danken deine Brüder. Aber wir müssen hier Pause machen, merke ich gerade. Es ist 10. Machen wir eine Pause.